ich habe dieses Buch geschrieben im Laufe des Jahres 2021 und 2022 und es kam dann letztes Jahr raus. Und es ist, wenn man es kurz zusammenfassen muss, der Küchenzuruf, wie man so schön sagt, ist, dass es eine Aneinanderreihung ist von eigentlich den echten Lebensgeschichten von mehreren verschiedenen Leuten, ergänzt mit, in den Lücken sozusagen ergänzt mit Sachen, die ich mir selber ausgedacht habe. Und diese Leute sind eigentlich meine Eltern und deren Freunde. So, also die Menschen, von denen ich aufgezogen worden bin, sind Eingewanderte aus der Türkei und sie sind alle aus politischen Gründen hierher eingewandert, denn in den 1980er Jahren, auch noch in den beginnenden 1990er Jahren, aber vor allem in den 80ern gab es in der Türkei ein Militärregime, die Armee bei uns, das wisst ihr wahrscheinlich, putscht ab und zu, wenn ihnen die Dinge so nicht passen, wie sie laufen. 1980 war der letzte erfolgreiche Militärputsch. In der Mitte der 90er gab es so einen halben Putsch, sag ich mal, wo sie gedroht haben zu putschen und dann, dass die Regierung einfach zurückgetreten ist. 2016 gab es einen versuchten und nicht gelungenen Putsch. Also es ist, die türkische Geschichte lässt sich anhand sozusagen der Militärputsche eigentlich ganz gut verstehen. Und 1980 war eine Zeit, die vor allem gekennzeichnet war durch eine extrem hohe Organisationsrate, wenn man das so sagen kann, der Linken, der Kommunisten und Sozialisten. Die TKP, die türkische Kommunistische Partei, war eine sehr wichtige Kraft in dieser Zeit. Also diese Zeit Mitte, Ende 70er Jahre und eine entsprechend hohe faschistische Gegenbewegung und staatliche Repression tatsächlich gegen beide Seiten, aber natürlich gegen eine Seite ganz besonders. Und 1980 putscht dann, wie gesagt, das Militär. Meine Figuren sind im Jahr 1980 eigentlich noch Kinder bzw. Jugendliche. Und dieses Buch begleitet diese Figuren beim Aufwachsen, Erwachsenwerden, sich kennenlernen, sich verlieben, sich wieder entlieben. Und es ist sozusagen eine Reise zusammen mit Selim und Hülya, so heißen die, durch die 80er Jahre und dann Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Und deswegen geht das Buch auch gar nicht in der Türkei los, wo es eigentlich zum Hauptteil spielt, sondern in Berlin im Jahr 2013, wo deren Tochter Nilay aufgrund der Gezi-Proteste, große Protestbewegung 2013, man wird sich erinnern, diese Proteste sieht und nach Istanbul zurück möchte. Zurück ist ein aufgeladenes Wort an der Stelle, sie ist ja nicht da geboren, aber sie möchte eben dahin gehen und sich den Protesten anschließen. Sie ist 16 Jahre alt und demzufolge sehr überzeugt davon, dass sie absolut nützlich wäre in einer gewalttätigen, revolutionären Situation. Und im Prinzip befasst sie sich gar nicht erst mit diesem Konflikt, der sich logischerweise auftun würde zwischen ihren Eltern und ihr, wenn sie denen das sagen würde, sondern sie versucht es erstmal so die Gewässer zu testen bei ihrem Bruder. Und ich werde das deswegen jetzt nicht vorlesen, diesen Teil, weil der direkt am Anfang ist, also es ist wirklich die ersten Seiten, sind der Streit zwischen Nilay und ihrem Bruder darüber, ob das eine gute Idee ist, in die Türkei zu gehen. Ich erzähle das deswegen im Detail, weil dieses erste Kapitel eigentlich so der für mich therapeutische Teil war. Es gibt ja diese Autoren, die so vollkommen zu Recht, ich verstehe das absolut, Bücher schreiben, wo man denkt, das ist irgendwie so eine Selbstbehandlung. Und genau, das ist für mich das erste Kapitel, weil im Prinzip Nilay mein 16-jähriges Ich repräsentiert und ihr älterer Bruder mein jetziges Ich. Und es ist sehr interessant, diese beiden Versionen seiner selbst mal so in die Arena treten zu lassen und einen Konflikt aushandeln zu lassen, den man im Laufe der Jahre halt mit sich selbst aushandeln musste. Und dieser Konflikt ist in meinem Fall, wäre ich in der Türkei besser aufgehoben oder nicht? Das ist wenn man auf die Welt objektiv aus der Vogelperspektive gucken würde, kann man eigentlich ja über diese Frage wirklich nur den Kopf schütteln, vor allem in der jetzigen Türkei. Aber auch schon 2013 war das eigentlich eine ziemlich komische Frage. Aber ich habe das damals immer so beschrieben, es gibt einen Teil in meinem Gehirn, der so das Monkey Brain ist, und mir die ganze Zeit signalisiert, dass ich mich zu weit von meinem Stamm entfernt habe und immer schnellstens wieder zu meinem Stamm zurück sollte, wenn ich irgendwelche Überlebenschancen haben soll. Und es dauert eine ganze Weile, bis man wirklich diesen Monkey Brain gesagt hat, dass es sich irrt und dass man durchaus hier richtig ist und dass es kein kleiner Fehler in der Geschichte ist, dass man hier gedroppt wurde und nicht in seiner vermeintlich designierten Heimat. Und ja, ich denke, das ist einfach die spezifische zweite Generation Erfahrung. Ich habe auch noch das Problem, dass ich so von der soziologischen Zählweise eigentlich der dritten Generation angehören müsste, aber weil meine Eltern nicht als Gastarbeiter gekommen sind, beziehungsweise meine Vorfahren nicht als Gastarbeiter gekommen sind, sondern eben 20 Jahre später als politische Geflüchtete und ich jetzt aber halt in einer Community drin bin, die von Gastarbeitern abstammt und deswegen schon eine Generation länger hier ist. Das sind alles so kleine Luxusproblemchen, die man so hat, aber ich finde es alles immer sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vor allem, wenn ihr selber Migrationshintergrund habt, dann werdet ihr diese Gedanken sicherlich kennen, irgendwie, dass man auch so versucht, sich selber so zu situieren. Ich wollte aber sehr bewusst eben nicht dieses Buch schreiben. Ich wollte nicht diese Geschichte nur erzählen, sondern ich wollte zurückgehen in der Zeit, weil ich mir oft gedacht habe, bei so Migrationsdiskursen, so postmigrantischen Diskursen, habe ich oft den Leuten zugehört und gedacht, ja, das ist alles, ich fühl's voll, aber diese Story, wie dein Vater hergekommen ist, die du so in einem Halbsatz angerissen hast, die ist viel interessanter. Eigentlich würde ich viel lieber diese Geschichte hören. Und einfach auf den Verdacht, dass es vielleicht ein paar Leuten mehr so geht, habe ich eben ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie unsere Väter in dieses Land kamen. Und in that spirit werde ich jetzt, wie gesagt, nicht das erste Kapitel des Nilay-Kapitel vorlesen, sondern einsteigen im Jahr 1984. Man braucht gar nicht so viel Vorwissen, weil die Kapitel, die immer in einem Jahr spielen, recht kontextlos einfach hingeschmissen werden und man dann im Laufe des Buches sozusagen sich die Biografie dieser Leute ergibt. So ist das ungefähr angelegt. Und 1984 ist Selim, der dann später der Vater von Nilay sein wird, wovon er jetzt noch nichts ahnt, lebt, also die Heimatstadt ist Izmir, das ganze Ding spielt in Izmir und er ist, ich glaube, er ist 19 zu diesem Zeitpunkt und hat gerade seine Schule fertig gemacht und dümpelt so ein bisschen rum, man kennt's. Und ja, ach so, weil ich keine Moderation habe und der Übergang von Lesestelle zu Redestelle immer ein bisschen awkward ist, wenn es keinen Moderator gibt, bitte ich euch zu klatschen, wenn ich fertig gelesen habe. Das ist nicht, weil ich das ist nicht aus Narzissmus, weil ich den Applaus brauche, sondern damit es einen Übergang gibt. So, nicht jetzt, wenn ich fertig bin. Gut, 1984. Selim schlug den Kragen seines Trenchcoats hoch und zog den Kopf ein. Seit Tagen fiel immer wieder eine unappetitliche Mischung aus Regen und Schnee vom Himmel, als würde jemand den Bewohnern von Izmir ihren langen, heißen Frühling absichtlich vorenthalten. Ein paar der Auslagen in der fast leeren Ladenstraße in Kemalpascha waren abgedeckt. Selim wusste, dass die durchsichtige Plane kaum zu bekommen war und dazu noch teuer, sodass die meisten Ladenbesitzer hektisch ihre Waren ins Lager brachten. Schon hatten sich auf dem Kopfsteinpflaster erste Pfützen gebildet, und Selim zählte aus Langeweile die Sprünge, die er alle paar Meter machen musste. Beim 9. Sprung stand er vor seinem Ziel. Antiquariats Buchhandel Bayram. Beim Klingeln des Windspiels über der Tür zuckte er zusammen und sah sich um. Der Laden hatte zwei Räume, der erste klein und voller Schreibwaren, Zeitschriften und einigen wenigen gestapelten Neuerscheinungen. Der zweite größer und bis auf einen blassgrünen Ohrensessel vollgestellt mit schmalen, hohen Holzregalen, in denen die alphabetisch sortierten antiquarischen Bücher standen. Bevor Selim sich orientieren konnte, schlich eine rote Katze maunzend zwischen zwei Bücherstapeln hervor. Er beugte sich zu ihr hinunter und kraulte sie zwischen den Ohren und sie bedankte sich mit einem lauten Schnurren. »Guten Tag, junger Mann«, wieder fuhr Selim zusammen. Jetzt, da er wusste, wo Muharrem saß, konnte er ihn erkennen. Zuvor war er auf unerklärliche Weise zwischen Postkarten und Lesezeichen hinter der kleinen Ladentheke verschwunden. Er war ein großer und dicker Mann, dicker als jeder, den Selim kannte, und seine dichten grauen Locken und der graue Bart rahmten sein freundliches Gesicht. Selim stand auf und räusperte sich. Guten Tag, mein Name ist Selim Kutlusoy. Ich bin der Sohn von Remzi Kutlusoy aus Eskigüney und ich... Ach Gottchen, Junge, sag das doch gleich, rief Muharrem und schlängelte sich aus dem Kassenbereich, um Selim mit beiden Händen die Hand zu schütteln. Was kann ich dir anbieten? Tee, Kaffee? Nein, danke, sagte Selim. Ich komme, weil ich brauche einen Job. Während seiner ersten Wochen in Muharrems Buchhandlung glaubte Selim, dem alten Freund seines Vaters mehr Hindernis als Hilfe zu sein. Er stand im Weg, wenn Muharrem die Kunden zu den Regalen begleiten wollte. Er stand im Weg, wenn die täglich gelieferten Zeitschriften einsortiert werden mussten. Er stand sogar den beiden Katzen im Weg, die jeden Morgen zuverlässig vor der Ladentür standen. Beim Anblick der Buchhaltungstabellen wurde ihm schwindelig und der abendliche Tagesabschluss bereitete ihm jedes Mal Kopfschmerzen. Sobald er nach der Arbeit die Tür zu der Souterrain-Wohnung aufschloss, die Ozans Eltern angemietet hatten, war er froh, seinen Freund in tiefer Konzentration über Lehrbücher und Vokabellisten gebeugt vorzufinden. Manchmal fing er sich einen entnervten Blick ein, wenn er sich zu laut auf die Couch fallen ließ und seine Flasche Bier öffnete. Ozan hätte sein letztes Schuljahr auf dem Internat verbringen können. Stattdessen waren sie im Sommer zusammen nach Ankara gereist, Selim und er, in eine sehr neue, sehr quadratische Wohnung im Botschaftsviertel. Ozan hatte seinen Eltern von den immer schlimmeren Zuständen und den erschreckend rückschrittlichen Regeln des Internats erzählt, die im Übrigen in den Studentenwohnheimen nicht besser seien, und Herr und Frau Jehan hatten geduldig zugehört und hin und wieder genickt. Ozans Mutter war eine bildhübsche Frau mit glatter Haut und langen roten Haaren, und hätte Selim ihren Beruf erraten müssen, wäre er in 100 Jahren nicht darauf gekommen, dass sie Beamtin in der amerikanischen Botschaft war. An einem Ort namens Nebraska habe sie ein Diplom in International Affairs gemacht, erzählte sie und warf ihre Haare über die Schulter. 1962. Den Studiengang gab es hier damals noch gar nicht. Und wäre nicht dieses Stipendium gewesen? Bis auf die Haarfarbe hatte Ozan alles von ihr und nichts von seinem Vater, einem zwar großgewachsenen, aber sonst nicht weiter auffälligen Mann. Seine ganze Erscheinung sah sehr nach gehobenem Staatsdienst aus. Was genau er arbeitete, hatte Selim nicht verstanden. Es musste entweder ein komplizierter Beruf sein oder vielleicht absichtlich rätselhaft klingen. Beides kam ihm gleich wahrscheinlich vor. Herr und Frau Jehan hatten sich den Wunsch ihres Sohnes angehört und gesagt, sie würden es sich überlegen. Dass vor allem verhindert werden sollte, dass Selim, wenn er keinen Studienplatz bekäme, zurück nach Eskigüney müsste, hatte Ozan nicht erwähnt. Im August waren sie zusammen in die Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Bornova gezogen, und im September hatte Selim erfahren, dass seine ohnehin halbherzig eingereichten Studienplatzbewerbungen allesamt abgelehnt worden waren. Selim schloss die Ladentür und das Rollgitter ab und verabschiedete sich mit einem leisen Bis morgen bei den Katzen, die ihm brav hinausgefolgt waren. Es war Donnerstag, 4 Tage nach Aufhebung des Ausnahmezustands, und das erste Mal, dass Selim einen ganzen Tag lang allein im Laden gewesen war. Beinahe hätte er über dem Tagesabschluss den Verstand verloren, bevor er beschloss, Muharrem morgen zu beichten, dass er es nicht hinbekommen hatte. Gedankenverloren kramte er in seinen Hosentaschen. Er würde noch 10 Tage mit den wenigen Münzen auskommen müssen, die er darin ertastete. Die Hände in den Jackentaschen vergraben, machte er sich auf den Weg. Während er durch die Straßen lief, setzte die Dämmerung ein. Der verdammte Abschluss ließ ihm keine Ruhe. Es wäre halb so schlimm gewesen, wären nicht auch noch Ozans Worte in seinem Kopf herumgegeistert. Wenn er nicht anfing zu studieren, würde er zum Militär müssen. Er hatte seit einer halben Stunde den Blick nicht mehr vom Asphalt gehoben, als er in eine der kleinen Seitenstraßen einbog und plötzlich 3 Männer vor ihm standen. Noch bevor er begriffen hatte, wer sie waren, hatte er eine Faust in der Magengrube. Einige Sekunden blieb ihm die Luft weg. Als er in einer gekrümmten Haltung aufblickte, erkannte er sie. Sie waren auf dieselbe Schule gegangen wie er, alle 3, und jeder hatte gewusst, dass sie zu den grauen Wölfen gehörten und dass sie Selim und seine Freunde nur in Ruhe ließen, weil sie in der Unterzahl waren. Den ersten Schlag ins Gesicht spürte er noch, er spürte, wie die Stelle zwischen seiner linken Augenbraue und dem Augenlid anfing zu pochen und in Sekundenschnelle heiß wurde. Beim 2. und 3. Treffer zählte er nur noch mit, fühlte das Adrenalin durch seinen Körper rauschen, versuchte die Hände vor sein Gesicht zu halten und um Hilfe zu rufen, irgendetwas zu ihnen zu sagen, damit sie aufhörten, aber sie hörten erst auf, als er taumelnd zu Boden fiel, gerade noch klar genug, um sich abzufangen. Einige Augenblicke lag er da und wartete auf Tritte. Aber als er zwischen seinen fest um die Arm, den Kopf geschlossenen Armen hindurchblinzelte, waren die drei verschwunden. Als Selim schwankend ins Wohnzimmer trat und sich an den Türrahmen klammerte, starrte ihn Ozan an, als hätte er sich gerade aus dem Nichts materialisiert. Ach du Scheiße, was zum... Kannst du mir bitte Wasser... Oh ja, Mann, sicher. Ozan half ihm auf die Couch, lief in die Küche und kam mit einem Glas Wasser und einem Verbandskasten zurück. Selim hatte nicht gewusst, dass sie sowas überhaupt hatten, aber war zu müde, um nachzufragen. Schwer atmend legte er den Kopf in Ozans Hand, die seinen Nacken stützte, und ließ ihn wortlos seine Wunden abtupfen, während er das Glas in einem Zug leer trank. Sein ganzes Gesicht fühlte sich dumpf und taub an, nur die Menge an Blut, mit der sich die Mulltücher vollsogen, und Ozans mitleidiger Blick gaben ihm eine Ahnung davon, wie schlimm es war. Polizei? Graue Wölfe. Was? Wer? Kerim Pamukcu Ur-Dings und dieser Kleine, den sie immer mit sich rumschleppen. Ozan rollte einen kleinen Wattebausch zusammen und tupfte Selims Unterlippe ab, die an mehreren Stellen aufgeplatzt war. Mach mal den Mund auf. Scheiße, ich glaube, hier fehlt ein Stück Zahn. Selim tastete mit der Zunge nach der Stelle, am unteren Eckzahn war tatsächlich ein kleines Stück abgebrochen. Ozan seufzte und wandte sich wieder der Augenbraue zu. Wie haben die dich denn überhaupt gefunden? Ich glaube, es war Zufall. Selim schrie auf und schnellte nach vorn, als Ozan ein in Colonia getränktes Tuch auf seine Braue drückte und ein fürchterliches Brennen durch seine Haut schoss. Geht schon, sagte Selim und war beinahe froh, in seinem Gesicht endlich wieder irgendetwas zu spüren. Ich bin in der Nähe von ihrem alten Hauptquartier gewesen, da an der... Vage deutete er in eine Richtung, aber ihm fiel der Straßenname nicht ein. Dachte, die sind eh letztens umgezogen, deshalb habe ich nicht aufgepasst. Was hast du denn da bitte verloren? Ich hatte kein Geld für den Bus und naja, deshalb bin ich... Du bist so ein Idiot, unterbrach Ozan und zog kopfschüttelnd ein dickes Pflaster aus dem Verbandskasten. Frag mich doch einfach, wenn du was brauchst. Bist du bescheuert? Woher soll ich denn wissen, dass mir diese Hunde über den Weg laufen? Ozan drückte ihm zur Antwort das Pflaster auf die Augenbraue und runzelte die Stirn. Wenn das morgen nicht besser aussieht, müssen wir ins Krankenhaus und es nähen lassen. Da solltest du eh hin mit deinem halben Zahn. Ich kann morgen nicht ins Krankenhaus, ich muss arbeiten. Am nächsten Vormittag saß Selim in einem Café nahe der Buchhandlung und beobachtete die Straße. Auf gar keinen Fall ließe er ihn in diesem Zustand arbeiten, hatte Muharrem gesagt, als Selim mit seinem inzwischen dunkel angeschwollenen Auge in den Laden gekommen war. Er solle sofort nach Hause und sich hinlegen. Selim aber wollte nicht allein in der Wohnung sitzen und beschloss, sich die Zeit zu vertreiben, bis Ozan aus der Schule zurück war. Der hatte am Morgen darauf bestanden, ihm 10 Millionen Lira zu geben, was für mindestens 2 Wochen reichen würde, und Selim fühlte sich trotz der schmerzhaft pochenden Blutergusses und der verschorften Unterlippe wie der reichste Mann der Welt. »Kann ich dir was bringen?«, fragte die Kellnerin. Kaum merklich weiteten sich ihre Augen, als Selim sich zu ihr umdrehte, aber sie brachte ihren Blick schnell wieder unter Kontrolle. Der Pixie-Schnitt und die langen, geschwungenen Wimpern ließen ihre goldbraunen Augen im Sonnenlicht, das durch das Fenster fiel, riesengroß aussehen. Selim bestellte einen Kaffee mit 3 Löffeln Zucker und holte sein Notizbuch aus der Tasche. Immer noch keine Idee. Der gestrige Abend hatte nicht gerade geholfen, seine kreativen Energien zu bündeln, und seine Lippe schmerzte von den wenigen Worten, die er gesprochen hatte. Statt das Notizbuch zu öffnen, legte er seine Wange darauf ab und kaute an einem Bleistift. Als die grün lackierten Fingernägel der Kellnerin in sein Blickfeld kamen, schnellte er hoch und bedankte sich. Sie stellte den Kaffee ab, blieb zögerlich vor ihm stehen und setzte sich dann zu ihm. »Was ist mit deinem Gesicht?« »Wie bitte?« Mit einer kreisenden Bewegung deutete sie auf sein Gesicht, ihre Armkettchen klimperten. Bevor er etwas sagen konnte, legte sie den Kopf schief und kniff die Augen leicht zusammen. »Weißt du was? Ich will's doch nicht wissen. Ist ja dein Gesicht. Aber dürfte ich dich vielleicht fotografieren?« »Sie arbeite gerade an ihrer Mappe«, sagte sie, während sie Selim in den Büroraum des Cafés führte und er angestrengt versuchte, die Augen auf ihrem Hinterkopf zu lassen. »Für ihre Bewerbung am Fotografischen Institut der Dokuzelül-Universität. Die Chancen stünden zwar eher schlecht, aber sie wolle es unbedingt versuchen. Ein Porträtprojekt mit Menschen, die ins Café kommen und aussehen, als hätten sie was Aufregendes zu erzählen. Das sei die Idee. Aber solche Menschen kämen leider sehr viel seltener, als sie anfangs gedacht habe. Und ihre Kollegen seien auch nicht gerade glücklich über ihre Extrapausen.« Sie stellte sich hinter die Kamera und Selim versuchte, möglichst bedeutungsvoll auszusehen. Du brauchst noch nicht zu posieren, ich teste nur das Licht. Ach so. Er schaute zu Boden, trat von einem Fuß auf den anderen und überlegte, wie er das Gespräch am Laufen halten könnte. Was für Leute kommen denn ins Café? Hauptsächlich Leute wie du. Studenten. Obwohl sie das Wort geradezu ausgespuckt hatte, fühlte er einen Anflug von Stolz. Nur ohne blaue Flecken, schob sie hinterher. Aber dafür tun sie trotzdem so, als würden sie das Land regieren. Verstehe. Warum fragst du dann nicht Leute auf der Straße? Weil das zu einfach wäre, murmelte sie mit einem zusammengekniffenen Auge. Selim nickte, als wüsste er, was das heißen sollte, und fragte sich, warum ihre Wimpern sich nicht im Sucher verfingen. Ihr Name war Esma und sie war 22 Jahre alt. Das konnte er sie noch fragen, als sie fertig war und das Stativ abbaute. Mehr traute er sich nicht. Sie würde es merkwürdig finden, dachte er, vielleicht sogar lästig. Sie würde es bereuen, ihn nach dem Foto gefragt zu haben. Ich mach dir einmal einen neuen Kaffee, sagte sie, als sie wieder im Café standen. Geht aufs Haus. Ach, das ist nicht nötig. Doch, absolut. Dankend setzte er sich zurück an seinen Platz und schlug sein Notizbuch auf. Wie gut Esma es hat, dachte er, mit ihrem Ziel und ihrem Plan und ihren schlechten Chancen. Bald würde Ozan nach Hause kommen und Vokabeln wiederholen oder für den Abschluss lernen oder Hausaufgaben machen. Selim kam sich vor, als stünde er ohne Ticket am Gleis eines verspäteten Zuges, der einzige Unbeteiligte umgeben von Menschen, die alle dringend irgendwo hin mussten. Zum zweiten Mal an diesem Tag setzte Esma sich mit einem Kaffee neben ihn, aber diesmal zögerte sie keine Sekunde. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Es ist wieder einige Wochen später. Es ist genau das passiert, was ihr jetzt denkt, was passiert. Nachdem Selim seine Artikel abgegeben hatte, ging er ins Miso. Esmas Schicht würde bald enden und sie hatten verabredet, dass er sie abholen würde. Als er das Café betrat, war ihr Kollege Nihat allein. Ich dachte eigentlich, sie wäre mit dir unterwegs, sagte er, als Selim nach ihr fragte. Sie ist heute nicht aus der Mittagspause zurück. Wäre ja nicht das erste Mal. Selim runzelte die Stirn. Was? Also, ich habe noch nie mitbekommen, dass sie eine Schicht geschwänzt hat. Ach so, antwortete Nihat, aber Selim konnte sehen, dass er ihm nicht glaubte. Bevor er etwas entgegnen konnte, klingelte das Telefon hinter dem Tresen und Selim atmete auf, als er Esmas aufgeregte Stimme durch den Hörer erkannte. Nihat kniff die Lippen zusammen und fokussierte Selim, während er ihr zuhörte. Dann reichte er ihm wortlos den Hörer. Selim, oh Mann, es tut mir so leid, ich konnte... Was ist passiert? Geht's dir gut? Ja, es ist alles gut, sagte Esma. Am Rauschen im Hintergrund erkannte er, dass sie in einer Telefonzelle stand. Bitte was trinken. Willst du noch Telefonzellen? Also folgendes. Ich war gerade draußen am Pause machen und da hält dieses Auto neben mir, zivil, aber uniformierte Typen drin. Der eine kurbelt sein Fenster runter und meint, Esma Bayram. Und ich so, ja bitte. Und dann hat er gesagt, mitkommen. Und ich so, auf gar keinen Fall. Und dann er so, Polizei. Und ich, du wurdest festgenommen? Quasi, sagte Esma. Pass auf, ich habe kein Kleingeld mehr und außerdem muss ich dringend nach Hause. Kannst du mich morgen Abend abholen? Selim zögerte. Ich muss morgen nach der Arbeit nach Yalova übers Wochenende. Wieso? Turgut wollte ihn sehen. Seit 4 Monaten hatten sie nichts voneinander gehört, seit die Staatsanwaltschaft wieder einen Haftbefehl gegen ihn erlassen und die Partei ihn in der Nähe von Yalova hatte untertauchen lassen. Eigentlich war es den Untergetauchten streng verboten, mit der Außenwelt zu kommunizieren, zu ihrer eigenen Sicherheit. Aynur hatte Selim gesagt, Turgut wolle ihn und Ozan treffen, eine Telefonnummer diktiert, geschwiegen, als Selim gefragt hatte, ob die Information von der Partei käme, und mit den Achseln gezuckt, als er wissen wollte, ob es ihm gut ging. Selim sah Nihat beim Gläserpolieren zu. Ich besuche einen Freund. Du kennst ihn nicht. Verstehe, sagte Esma. Wie wär's, wenn ich ihn kennenlerne? Der Zug war erwartungsgemäß leer. Wer es sich leisten konnte, war an einem warmen Frühlingswochenende eher Richtung Süden unterwegs als nach Norden. Ein einziges Mal war Selim in Yalova gewesen als Schulkind. Seine Mutter hatte damals gesagt, Yalova, das sei eine Stadt von genau der richtigen Größe. Etwas über 50.000 Menschen lebten dort und es war einer der Orte, in denen sich das Leben, ähnlich wie in Izmir, vor allem entlang der Strandpromenaden abspielte. Esma schnalzte mit der Zunge und öffnete das Abteilfenster, als Ozan sich eine Zigarette anzündete. Jedenfalls, fuhr sie fort, kamen wir dann auf der Wache an. Ich sollte direkt zum Verhör. Da wusste ich eigentlich schon, was los ist. Das ist mir nämlich schon mal passiert, als ich gerade mit meinem Projekt angefangen hatte. Die denken, das wäre was Politisches. Die sind da richtig von überzeugt. Diesmal haben sie mich noch länger befragt als letztes Mal. 1 Milliarde Fragen. Selim spürte sein Herz tief in den Magen sinken. Haben sie was gemacht? Ein paar Ohrfeigen, sagte sie, und in Ozans Gesicht spiegelte sich die gleiche bittere Erleichterung, die Selim empfand, weil es nur das war. Ganz komische Sachen haben die gefragt. Für wen ich meine Bilder mache, welche Organisation dahinter steckt, ob ich die und die Leute kenne und schon mal an dem und dem Ort war. 1000 Vereine haben sie genannt, ob ich die kenne. Irgendwelche Zeitungen, von denen ich noch nie im Leben... War Karanfil dabei? Fragte Selim. Bei was? Bei den Zeitungen. Esma überlegte. Weiß ich nicht mehr, kann sein. Jedenfalls meinte ich zu allem, nein, kenne ich nicht. Und dann fing es wieder von vorne an, wieder die gleichen Fragen. Und wenn ich gesagt habe, das habt ihr vorhin schon gefragt, immer noch keine Ahnung, wovon ihr redet, gab es links und rechts eine und dann ging es wieder von vorne los. Stundenlang. Ich habe echt gedacht, ich drehe durch. Selim legte einen Arm um sie und drückte ihr einen Kuss auf die Schläfe. Vor dem Fenster zog ein Olivenhain vorbei. Ohne darüber nachzudenken, ob das eine gute Idee war, sagte er, irgendwie haben sie ja recht. Esma wandte sich mit einem Ruck zu ihm und zog die Augenbrauen hoch. Wie bitte? Ich meine, natürlich ist es etwas Politisches. Es ist eine Abbildung der Geschichten, die in den Leuten stecken. Wovon sollen die handeln, wenn nicht davon, was hier in den letzten Jahren passiert ist? Er sah in ihr schönes Gesicht und erwartete einen Anflug von Verständnis, ein Nicken, ein Kräuseln der Lippen, wie es sonst so schnell kam, wenn er sich ihr erklärte. Aber es blieb aus. Wie, wovon sollen die handeln? Wiederholte sie ausdruckslos. Von den Leuten vielleicht? Selim lächelte unwillkürlich. Was denkst du denn, was Politik ist? Denkst du, die hört an den Stadtgrenzen von Ankara auf, oder was? Ozan setzte an, etwas zu sagen, aber Esma unterbrach ihn, ohne ihren Blick von Selim abzuwenden. Ich weiß, dass es für euch nichts Wichtigeres gibt als eure Sache. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, aber das ist einfach nicht, wofür ich das mache. Die Leute in diesem Land haben ihren eigenen Tag mit lauter eigenen Sorgen. Und alles, was sie wollen, ist im Sommer die Füße ins Meer stecken und das Gefühl haben, dass das Leben schon irgendwie okay ist. Diese Leute will ich finden. Ich will ihnen zeigen, dass sie etwas zu erzählen haben. Etwas, das es wert ist, dokumentiert zu werden. Dafür mache ich das und für nichts anderes. Naja, sagte Ozan, wenn man sich mal vor Augen hält, fast nichts im Leben dieser Leute ist gleich geblieben seit... Esma seufzte und verschränkte die Arme vor der Brust. Ja, ich weiß. Eure Welt ist am 12. September, das war der Tag des Putsches, eure Welt ist am 12. September stehen geblieben. Zusammen mit der Welt der Vollidioten, die mich dauernd auf ihre Wache schleppen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass jemand einfach nur fotografiert. Aber es gibt auch noch eine Welt, die sich weitergedreht hat. Und die könnte euch echt gut gebrauchen. Dankeschön. Ich habe diese Stelle übrigens noch nie vorgelesen. Ihr seid jetzt Premierenpublikum in der Hinsicht. Ich habe mir diese Stelle ausgesucht, weil ich mir dachte, so ein linker Laden voller cooler politischer Leute, finde ich, muss man mal mit so, da muss man so genau auf die Figur eingehen, die deswegen interessant ist, weil sie das alles ablehnt. Und wir sagen ja immer vollkommen zu Recht, irgendwie unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken und sowas. Und aus dem Grund fand ich es total auf eine sehr, sehr geile Art und Weise eine Herausforderung, Esma zu schreiben, weil ich unbedingt eine Frau schreiben wollte, die sich in diesem politischen Chaos als Opfer von allen Seiten sieht und das ja auch irgendwie ist. Und damit bei ihrem sehr linken, sehr überzeugten Freund aber nicht durchkommt. ich habe mir gedacht, du schreibst einen politischen Roman, es geht um sehr chaotische Zeiten und du hast eine klare Sympathie für eine Seite in diesem Chaos. Gerade deswegen muss es, finde ich, Leute geben in so einem Buch, Figuren geben in so einem Buch, die nicht auf der Seite dieser Leute stehen. Und entweder meinen, auf gar keiner Seite zu stehen oder vielleicht sogar auf der anderen Seite stehen. Und die aber sympathische Qualitäten haben, bis hin zu vielleicht sogar irgendwie Haltungen, die, weiß ich nicht, hoffentlich ein bisschen irgendwie in der Leserin oder dem Leser was auslösen im Sinne von, ich habe das geschrieben und dachte, also war eigentlich die ganze Zeit der Meinung von Selim und Ozan, wollte aber unbedingt, dass Esma die Oberhand hat, so. Und das war sehr spaßig. Also wenn, falls ihr auch schreibt, dann werdet ihr das sicherlich nachvollziehen können. Genau. Esma auf jeden Fall eigentlich ist jetzt eine Lüge, ich wollte gerade sagen, eine meiner Lieblingsfiguren, aber wenn ich gefragt werde, was meine Lieblingsfiguren sind, dann sage ich nie Esma. Aber eigentlich ist Esma auch eine ziemlich coole Person. Sie wird nicht die Mutter von Selims Kindern werden. Aus Gründen, die sich hier bereits abzeichnen. Aber was auf jeden Fall ich sagen kann, ist, dass es Leute wie Esma immer gab in der Türkei und die es auch immer noch gibt. Die staatliche Repression, die ausartet bis hin zu einem Militärputsch, als etwas sehen, was ihnen angetan wird, und zwar von nicht nur dem Militär, sondern auch von denen, denen die Repression eigentlich gilt. Und ich finde, ich sehe es natürlich nicht so, aber ich muss schon sagen, aus deren Sicht macht das sehr viel Sinn, weil die waren diejenigen, die dann irgendwie in Patrouillen reingeraten sind, obwohl sie damit nichts zu tun hatten. Und es gibt lauter Geschichten. Es gibt irgendwie eine Nachbarin meiner Mutter, meine Mutter ist in so einer etepetete Gegend von Istanbul aufgewachsen und hat eine etepetete Nachbarin, die aber sehr, sehr lieb ist und die erzählt hat, dass sie einen roten Trenchcoat hatte als Studentin und dass die Linken an der Uni sie nicht reingelassen haben, weil sie meinten, was das für ein amerikanischer Fummel, was denkst du, wo wir sind? Und all so eine Geschichte. Ich meine, ist es ausgedacht? Kann sein. Wahrscheinlich nicht. Ich trau's denen zu. Es hat lauter solche Geschichten, wo immer normale Leute in die Mitte von solchen Sachen geraten und wo es künstlerisch echt interessant wird, sich genau diese Leute halt anzugucken. So. Sie sind aber natürlich nicht die Hauptfiguren in meinem Buch. Die Hauptfigur in meinem Buch, die weibliche Hauptfigur, ist Hülya. Die haben wir jetzt noch gar nicht kennengelernt. Aber Hülya ist ein wenig jünger als Selim und ist so wie sehr viele Frauen in der feministischen Bewegung politisiert und nicht so wie Selim. Selims Politisierungsprozess kriegen wir nicht so richtig mit. Es wird aber sehr angedeutet und so stelle ich mir das auch vor, dass er halt so einer von diesen Jungs ist, die halt die Linken halt gerade so die coolsten sind in seiner näheren Umgebung und deswegen schließt er sich denen an. Und dann fängt er erst an, sich irgendwie mit der eigentlichen Ideologie auseinanderzusetzen und findet das gut und so. Und bei Hülya ist es eigentlich umgekehrt. Also sie kommt aus einem recht, ich habe es eigentlich angelegt als so normal konservativen Haushalt. Das deutsche Publikum hat es ein bisschen falsch verstanden und denkt irgendwie, ihr Vater wäre voll der Tyrann. So, nein, das ist das normale Level. ich habe ein großes Herz für Hülyas Vater. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich einfach so über die Figuren rede und wie sympathisch ich die jeweils so finde. Also, wenn ihr es nicht gelesen habt, dann kommt ihr vielleicht nicht so gut mit, aber naja, dann müsst ihr es lesen. Ich habe ein großes, großes Herz für Arif, für Hülyas Vater, der wirklich einfach ein Standard türkischer konservativer Mann ist und wirklich die besten Absichten hat und es die ganze Zeit falsch macht. Und am Ende mit der Grund ist, warum Hülya Feministin wird. Also die Geschichte von Arif ist, dass er ein bisschen austickt manchmal, wie das ja manchmal der Fall ist bei Männern, und sich manchmal prügelt mit Leuten. Und dann stirbt jemand aus Versehen bei so einer Prügelei und dann muss er ins Gefängnis. Und Hülya ist 9 Jahre alt, als er ins Gefängnis kommt, und sie ist 14 Jahre alt, als er wieder rauskommt. Das heißt, in der ganzen Zeit zwischen 9 und 14 bekommt sie mit, wie ihre Mutter eigentlich den kompletten Laden schmeißt. Und genau, nach dieser 5 Jahre Haft kommt Arif eben zurück und beansprucht völlig selbstverständlich seinen Platz als Familienoberhaupt. Und Hülya findet das natürlich gar nicht gut und kann das so gar nicht nachvollziehen. Und genau, das könnt ihr dann aber alles selber lesen. Wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit, und zwar sind wir jetzt im Jahr 1992. Selim und Hülya haben sich inzwischen kennengelernt und haben sich verliebt. Selim und Esma sind getrennt, schon seit einer ganzen Weile. Wir sind drüber hinweg. Nein, sind wir nicht, aber genau. Und Selim hat ein Strafverfahren an der Backe. Das ist nicht so schwer in der Türkei, das zu bekommen. Selim arbeitet als Journalist inzwischen. Er hat sich dann doch noch für den Studiengang entschieden. Er hat sich für Germanistik und Publizistik entschieden. Oh mein Gott. Mein Vater hat mir, nachdem dieses Buch fertig geschrieben und gedruckt war, gesagt, es gab gar keine doppelten Studiengänge in der Türkei zu der Zeit. Das dürfte niemandem sagen. Und ich erzähle immer überall, wie viel Recherche ich gemacht habe und so. Ne? Und dieser sehr, sehr simple Fakt, der mir die komplette Geschichte eigentlich zerschießt, ist, naja, egal. Das vergessen wir alle ganz schnell. Selim hat also Publizistik und Germanistik studiert und ist Journalist geworden und hat sich ein Strafverfahren eingefangen. Das passiert recht schnell, wenn man in der Türkei als Journalist arbeitet. Und eigentlich leben die so ganz normal vor sich hin, bis Hülya herausfindet, dass sie schwanger ist. Und sie geht zu Sarife damit. Sarife ist meine absolute Lieblingsfigur, das sage ich auch immer, das ist ein Fakt. Sarife ist die Dorfhebamme in dem Ort, aus dem Hülya kommt. Wer sich ein bisschen so mit so patriarchalen Gesellschaften mal auseinandergesetzt hat, die Hebamme ist oft in solchen so Dorf-Communities, also so diese Dorf-Communities sind ja oft so in so eine Frauensphäre und so eine Männersphäre im Prinzip geteilt. Die Frauensphäre ist eher drin, die Männersphäre ist eher draußen. Die Hebamme ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, zumindest meine Hebamme in diesem Buch, ist so der Dreh- und Angelpunkt der Frauensphäre. Sie kann qua Beruf sehr viele Dinge sehr offen ansprechen, die eigentlich ein bisschen tabu sind. Und sie ist für Hülya so die erste Inspiration einer Frau, die eben nicht, einerseits nicht dieses klassische Modell ihr vorlebt, eine Hausfrau und Mutter zu sein, aber andererseits trotzdem mit sämtlichen Leuten im Dorf gut klarkommt und die auch respektiert und auch die Frauen, die eben Hausfrauen und Mütter sind, respektiert und ihnen ihre Entscheidungsfreiheit irgendwie anerkennt. Und Hülya geht zu Sarife mit ihrem Problem. Ohne zu wissen, weshalb, fuhr Hülya nach Gültepe und stand irgendwann vor Sarifes Tür. Erst spät am Abend, als sie gemeinsam auf dem Balkon saßen und Hülya stammelnd nach einer Erklärung dafür suchte, es immer noch nicht Selim gesagt zu haben, wurde es allmählich Wirklichkeit. »Ich glaube«, sagte Hülya und spuckte ein Stück Sonnenblumenkernschale über das Geländer. »Wenn Selim es weiß, ist es endgültig. Verstehst du?« »Wieso?«, fragte Sarife, und um ihre Augen wurden viele feine Falten sichtbar. Hülya hatte befürchtet, dass sie das fragen würde. »Ich weiß es nicht. Bei ihm ist es irgendwie anders. Bisher habe ich es nur Leuten gesagt, bei denen solche Informationen gut aufgehoben sind.« Sie wartete auf ein Nicken, aber Sarife blieb ausdruckslos. »Leute«, fügte sie hinzu, »bei denen ich denke, sie wissen etwas damit anzufangen.« »Großer Gott, Hülya«, sagte Sarife und faltete die Hände über dem Kopf. »Frauen, wir nennen sie Frauen. Du bist schwanger und weißt nicht, was du tun sollst. Natürlich gehst du damit als erstes zu den Frauen in deinem Leben. Frauen, die älter sind als du und, naja, nicht deine Mutter. Das ist bei ungeplanten Schwangerschaften nichts Ungewöhnliches.« Sie verschränkte die Hände im Nacken und sah zufrieden aus. Hülya blieb still. Es tat gut zu hören, wie normal Sarife das alles fand. Auf dem Balkontisch begann eine Gruppe Ameisen, ihre Straße um die Schüssel mit den Sonnenblumenkernen herum zu organisieren. »Vielleicht hast du recht. Oh Mann, ich bin jemand geworden, der die Dinge in Männer- und Frauenthemen unterteilt. Wie deine Mutter?« »Ja«, sagte Hülya und ließ eine Ameise auf ihren kleinen Finger krabbeln. »Wie sage ich es Selim?« »Ganz normal. Ich glaube, weil meine Schwester sich aus irgendeinem Grund gefreut hat und Banu aussah, als wäre jemand gestorben, habe ich vergessen, dass es auch eine neutrale Nachricht sein kann.« Sarife winkte ab. Nein, so war das nicht gemeint. Neutral ist das nicht, bei niemandem. Die Frage ist, ob es für dich eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Nicht für Banu, nicht für Selim, für dich. Hülya setzte die Ameise ab und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Aus Mangel an Ideen schloss sie die Augen und legte sich die Hände flach auf ihren Bauch. Sie versuchte über gar nichts nachzudenken, aber es funktionierte nicht. Es war, als könnte sie den kalten Zorn ihres Vaters spüren und die Verzweiflung ihrer Mutter. Nein, Selim und sie würden sich verloben müssen, so schnell wie möglich. Selbst mit den bis zur Hochzeit verstreichenden Wochen wären die Daten auffällig. Hochzeit. Sie sah Selims Gesicht vor ihrem inneren Auge, seine Locken und sein warmes Lächeln, und Hülya stellte sich vor, wie sie, ein verlogenes rotes Band um die Taille, auf ihrer Hochzeit tanzen würde, erst europäisch und dann traditionell. Schon oft hatte sie daran gedacht, manchmal sehnsuchtsvoll, auch wenn sie das nicht zugeben würde. Sie sah, wie ihre Gesichter zu einem neuen verschmelzen würden. Es würde hübsch aussehen, unser Kind, dachte sie und fand den Gedanken im nächsten Moment absurd, unser Kind. Ihr Bauch fühlte sich unter ihren Händen an wie immer. Ich kann nicht glauben, dass hier eine Person drin ist, sagte sie, ohne die Augen zu öffnen. Naja, bisher ist das Ganze ungefähr so groß wie eine Obstfliege. Das muss keine Person werden, wenn du nicht willst. Ich kenne da ein paar Leute. Hülya blinzelte. Je länger sie schwieg, desto lauter schien das Grillenzirpen anzuschwellen, als wartete die ganze Welt auf ihre Antwort. Banu hatte das Gleiche gesagt und versprochen, im Falle der Fälle einen Arzt für sie aufzutreiben. Hülya dachte an ihr Studium und ihre Stelle in der Hausarztpraxis bei Dr. Ertasch und wie lange das alles würde pausieren müssen. Es würde anstrengend werden, aber sie wären eine Familie und es gäbe eine Person, die aus ihnen beiden bestand, eine Person, die aus dem wachsen würde, was wenige Zentimeter unter ihren Handflächen vor sich hinschwamm und die Größe einer Obstfliege hatte. Sadefer hatte recht. Es konnte nicht darauf ankommen, was Banu gesagt hatte oder wie Selim reagieren würde. Hülya beschloss, dass es eine gute Nachricht war. Sie wartete bis zum Wochenende. Wie jeden Samstagmorgen hatte Selim die Zeitungsteile, die er unter der Woche nicht geschafft hatte, auf seinem Nachttisch gestapelt und las sie bäuchlings im Bett liegend durch. Hülya hatte geduscht und Kaffee gekocht. Ganz normal, wie Sadefir gesagt hatte. Sie stellte Selims Tasse neben den Zeitungsstapel und setzte sich zu ihm aufs Bett. »Ich habe lauter verrücktes Zeug geträumt«, sagte sie, weil ihr kein besserer Einstieg für das Gespräch einfiel. »Ich glaube, wir haben geheiratet und ein Kind bekommen.« Er schmunzelte in seine Zeitung hinein und griff, ohne aufzusehen, nach ihrer Hand. »Du bist süß.« »Nein«, sagte Hülya und atmete tief durch. »Das war gelogen.« Selim blickte zu ihr auf und seine Augenbrauen wölbten sich zu hohen schwarzen Bögen. »Was ist los?« »Ich bin schwanger.« »Oh«, sagte Selim und sah aus, als hätte sie ihm gerade gesagt, was es am Abend zu essen geben würde. Nach einigen Augenblicken setzte er sich auf und faltete mit einer Sorgfalt, die sie noch nie bei ihm gesehen hatte, die Zeitung zusammen. Das hätte ich nicht gedacht. Was machen wir jetzt?« Hülya lachte. »Das hättest du nicht gedacht?« Auch Selim musste lachen. Langsam schien es bei ihm anzukommen. »Es wird alles nicht so schlimm werden«, dachte Hülya. »Oh Gott, wir müssen heiraten«, stöhnte er und ließ sich rücklings fallen. »Wir müssen heiraten und wir müssen Geld sparen und wir müssen uns aus der Politik raushalten.« Er fuhr sich durch die Haare und starrte zur Decke. »Scheiße.« »Was denn?« Er antwortete nicht sofort. Hülya hasste es, wenn er sie so warten ließ, aber er schien Gedanken hin und her zu schieben. Seine Brust hob und senkte sich schneller, seine Lider flatterten. »Das Verfahren«, sagte er schließlich, und plötzlich waren seine Augen voller Angst. »Was machen wir, wenn das Verfahren schlecht ausgeht, Hülya?« »Das wird es nicht«, sagte sie, ohne zu wissen, worauf sie diese Annahme stützte. Es gab andere Dinge, über die sie sich Sorgen machen mussten. Ihre Familien, die Hochzeit, das Geld. Bei niemandem, den Hülya näher kannte, war ein politisches Verfahren je schlecht ausgegangen. Es gab keine festen Regeln, zumindest keine, an die sich die Justiz halten würde, und so waren immer alle irgendwie durchgekommen, manche mit guten Anwälten, manche mit Lügen, manche mit bloßem Glück. Durchkommen war eine dieser wunderbaren Eigenschaften der Menschen, von denen sie alles gelernt hatte, woran sie glaubte. »Wir können das nicht riskieren«, sagte Selim und riss sie aus ihren Gedanken. »Eigentlich können wir überhaupt nichts mehr riskieren, oder?« Schweigend sah Hülya zu ihm hinunter und traute sich nicht zu fragen, was das heißen sollte. Er sagte es ganz ruhig, wie eine Feststellung. eine unausweichliche Wahrheit, auf die er soeben gestoßen war. Wir müssen die Türkei verlassen. Julia lachte auf. Das meinst du nicht im Ernst, sagte sie, doch in Selims Gesicht regte sich kein Muskel. Er setzte sich auf und legte beide Hände um ihre, doch sie entzog sich sofort seinem Griff. Seine Stimme blieb unverändert, noch immer sprach er, als würde er Tatsachen erklären, und allmählich stieg in Hülya Wut auf. Wir müssen raus, sagte er, die muss doch klar sein, was euch droht, wenn das schief geht. Nicht mir, nicht, sondern dir und dem Kind. Selbst wenn ich an dieser Sache davonkomme, wer sagt denn, dass das nicht wieder passiert? Oder dass dir nicht irgendwann das Gleiche passiert? Weiß in diesem Land irgendjemand, was in einem Jahr sein wird oder in fünf? Hülya kämpfte gegen die Tränen an und konzentrierte sich auf ihren Atem, während sie aufstand und ins Bad ging. Wenn ich mir jetzt einfach die Zähne putze und mich anziehe, gibt es kein Problem, dachte sie. Er wird schon von allein merken, wie wahnsinnig diese Idee ist. Alles wird wieder ganz normal werden. Als sie fertig war, hatte er sich nicht vom Fleck gerührt. Ich fahre zu Bano, sagte sie. Das einzige Geräusch war im Raum war ihr Schlüssel, der in ihrer zitternden Hand klimperte. Selim sah besorgt aus, als wäre sie diejenige, die sich merkwürdig verhielt. Bano war kein bisschen überrascht. Bist du sicher, dass du ihm in den letzten 2 Jahren ordentlich zugehört hast? Fragte sie und zog an ihrer Zigarette, von deren Gestank sich Hülya der Magen umdrehte. Das Fenster in Banos winziger Küche stand bereits offen, sodass Hülya nichts anderes übrig blieb, als auch noch das Fliegengitter aufzustoßen. Natürlich höre ich ihm zu, sagte sie, hielt die Nase in ihr Teeglas und atmete tief ein. Bano drückte ihre Zigarette aus und stellte den Aschenbecher in das andere Zimmer. Und dir ist nie aufgefallen, rief sie in die Küche, wie oft er rumjammert, dass man in der Türkei nicht leben kann? Wer tut das denn nicht? Rief Hülya zurück. Natürlich kann man hier nicht leben, aber deshalb haut man doch nicht einfach ab. Ja. Dass das der Titel wird, war übrigens nicht der Plan eigentlich. Ich hatte einen anderen Arbeitstitel und dann mochte ich den nicht. Und dann haben wir uns über Titel unterhalten und mein extrem, extrem guter Lektor, Hannes Ulbrich vom Piper Verlag, hat gesagt, guck mal, an einer Stelle sagt doch Hülya zu Bano, natürlich kann man hier nicht leben. Das war eigentlich voll der geile Satz. Ich dachte so, ja, stimmt eigentlich. Aber wird der nicht in dem voll aus dem Kontext gerissen und heißt in dem Kontext oder ohne Kontext eigentlich das genaue Gegenteil davon, was Hülya hier eigentlich sagen will. Und ja, tut er. Und deswegen finde ich es irgendwie gerade geil, dass so der Titel was völlig anderes aussagt, aber irgendwie auch nicht ganz, sondern schon, weil am Ende gehen sie ja nach Deutschland. Das heißt, die Haltung, dass man da eben nicht leben kann, hat sich durchgesetzt. Und am Ende entscheidet dann die Tochter, dass das schon irgendwie stimmt, man leider aber in Deutschland eben auch nicht leben kann. Ich liebe einen Full-Circle-Moment. Und genau, das war auch schon die letzte Lesestelle, die ich mir rausgesucht habe. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne eure Fragen gleich entgegennehmen, aber erstmal euren Applaus, damit wir die Radioaufzeichnung abbinden können, wenn ich das richtig verstanden habe.